Einen schönen guten Morgen alle zusammen und herzlich willkommen zu unserer Ergebnispräsentation zum dritten Quartal 2017/18. Wie immer zu Beginn der Hinweis auf unseren Disclaimer. Und nun übergebe ich an Olaf Koch, der die Ergebnisse des dritten Quartals vorstellen wird.
Ja, vielen Dank, Herr Starschmidt, und herzlich willkommen auch in meinem Namen zu dem Call hier zum dritten Quartal. Zu Beginn wollten wir auf ein paar wesentliche Entwicklungen hinweisen, die im dritten Quartal vollzogen wurden. Ich glaube, der wichtigste Punkt, und der hat auch letztendlich die Berichterstattung und natürlich auch die Bewertung der Metro in den letzten Wochen stark beeinflusst, ist unsere Geschäftstätigkeit in Russland. Dort haben wir ja dieses Jahr in der Tat einige Rückschritte und Rückschläge verzeichnen müssen. Das dritte Quartal war ein extrem wichtiges für uns, um da eine Trendwende herbeizuführen. Und das sehen wir tatsächlich so. Wir sehen erste positive Effekte, wenngleich wir mitnichten sagen, wir sind jetzt damit schon fertig, sondern im Gegenteil, wir sagen, wir haben ein erstes Kapitel einer neuen Geschichte der Metro Russland geschrieben. Aber das wird ein langes Buch, an dem wir hier schreiben werden. Großhandel ist weiterhin auf einem Kontinuum vom flächenbereinigten Wachstum, auch in diesem Quartal. Das heißt, wir haben jetzt schon dann bald 5 Jahre in Folge Like-for-Like-Wachstum. Das ist sicherlich auch bemerkenswert vor dem Hintergrund der doch sehr herausfordernden Marktbedingungen in einigen Regionen. Und die EBITDA-Marge im Großhandel ist weiterhin bei einem Niveau knapp unter 5%. Und ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, auf den gehe ich nachher nochmal im Detail ein, ist das neue Tarifkonzept von Real, das uns jetzt die Voraussetzung schafft für wettbewerbsfähige Lohnstrukturen. Und das ist einer der ganz wesentlichen Eckpfeiler für die langfristige Wertsteigerung von Real als geschlossenes Geschäftssystem. Was wir auf der berichteten Seite negativ verbuchen müssen, sind natürlich solche Dinge wie die Verschiebung des Ostergeschäftes. Das hatten wir auch zum Q2 ja erläutert, dass wir hier durchaus relevante Umsatzverschiebungen haben von einem Quartal ins andere. Und das gilt natürlich vor allen Dingen für Deutschland, wo wir ein großes Geschäft betreiben, aber auch für wesentliche Einheiten in Westeuropa. Und dann noch zu guter Letzt, der berichtete Umsatz und auch das berichtete Ergebnis sind stark von Wechselkurseffekten, im Wesentlichen geprägt von dem russischen Rubel und der türkischen Lira geprägt. Insofern ist es da auch immer wichtig zu schauen, wie entwickelt sich das Ergebnis in lokaler Währung. Wenn wir dann auf die großen Prioritäten schauen, die wir uns selber gesetzt haben, dann fange ich hier in der Mitte des Bildes an mit Russland. In Russland haben wir mit einem neu aufgestellten Management-Team und dem Operating Partner hier, der das Ganze sehr intensiv begleitet, eine Neupositionierung begonnen, die sich ganz klar auf den Großhandel konzentriert und damit auch die Attraktivität, insbesondere für den unabhängigen Händler, deutlich ausbauen soll. Und das funktioniert im Wesentlichen durch eine sehr attraktive Preispositionierung, die ich nachher nochmal im Detail erläutern werde. Darüber hinaus haben wir unseren Unterstützungsgrad für unabhängige Händler weiter ausgebaut mit einem Franchise-Format, das nennt sich Fasol, bei dem wir doch jetzt deutlich schneller neue Vertragsabschlüsse verzeichnen können. Und all das in Summe wurde begleitet noch von erheblichen Kosteneinsparungen, sodass auch die Ertragsqualität in Russland sich weiter verbessert hat. Metro Deutschland hat jetzt ein Kontinuum auch von Like-for-Like positiven Quartalen, wenn man den Ostereffekt korrigiert. Das ist nach so vielen Jahren von Like-for-Like-Rückgängen auf jeden Fall schon mal ein Achtungserfolg. Ich glaube auch, man darf deutlich berichten, dass wir bei der Gastronomie anfangen, mehr zu punkten und das Wachstum dort auch besser ist als in Summe. Und das geht einher mit einer Ausrichtung unserer Märkte, auch die Gastronomie, dass sie am deutlichsten nachvollziehen können, wenn sie in den umgebauten Markt hier in Düsseldorf bei uns am Campus kommen. Dann werden Sie eine ganze Reihe von neuen Dingen sehen, neuen Angeboten, neue Produkte, aber auch neue Dienstleistungen und auch ein neues Layout. Und das sind sicherlich sehr ermutigende Faktoren, die uns auch zu der Überzeugung bringen, dass wir in Deutschland gerade mal anfangen, die Chance beim Schopfe zu packen. Bei Real ist eben dieser wesentliche Schritt zur neuen Personalkostenstruktur erfolgreich vollzogen worden. Wir haben mit der neuen Gesellschaftsstruktur und damit einer neuen Tarifsituation die Lohnkosten jetzt auf ein kompetitives Niveau bringen können für neue Mitarbeiter. Ich betone das für neue Mitarbeiter, weil für die existierende Belegschaft gilt unsere Garantie, der heutigen Lohnniveaus und auch der entsprechenden Vergütung von Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Es ist sogar so, dass wir in diesem Quartal einen signifikanten Mehraufwand tragen mussten, ca. 35 Millionen, weil wir nach der Kündigung des Zukunftstarifvertrags, der mit Verdi abgeschlossen wurde, die ausgelassenen Lohnerhöhungen der letzten Jahre nachholen und eben auch Urlaubs- und Weihnachtsgeld wieder zahlen. Insofern profitiert davon die Stammbelegschaft von Real und wird das auch am 1. Oktober, wenn die zweite Erhöhung dann erfolgen wird. Wir halten uns an Verträge, die wir unterschreiben mit den Parteien. So gesehen ist Real aber jetzt an einem Punkt angekommen, wo man sagen kann, Real ist zukunftsfähig. Wenn wir auf die Zahlen dann selber schauen im Quartal, dann sehen die in der Tat erst einmal nicht so, ja, wie soll ich sagen, positiv aus. Wenn man dann genauer drauf schaut, ist das Bild schon vollkommen anders. Das berichtete Umsatzniveau liegt bei minus 0,9. Das setzt sich zusammen mit 1% positiv beim Großhandel und minus 6,6 im Einzelhandel, stark geprägt eben durch Ostern. Herr Bayer wird Ihnen gleich dazu noch mehr erläutern. Insofern haben wir hier eine leichte saisonale Verzerrung. Wichtig ist für uns, dass die strategischen Wachstumskanäle weiter an Fahrt gewinnen. Belieferung wächst weiter 10% und der Onlinehandel bei Real in Größenordnung 30%. Unser EBITDA hat einen Rückgang zu verzeichnen, der ist geprägt einmal durch diese signifikante Lohnsteigerung, dann natürlich auch ein Stück weit durch Osterverschiebung, aber auch Anlaufkosten, die wir in Mahl haben bei unserem sehr, sehr großen neuen Logistikzentrum. Insofern ist hier zwar ein Rückgang zu verzeichnen, aber geprägt auch durch Dinge, die jetzt eigentlich nicht das laufende Geschäft oder neudeutsch Current Trading beeinflussen. Und wenn man auf den Cashflow schaut, dann haben wir an vielen Stellen eine durchaus positive Entwicklung, vor allen Dingen beim Nettobetriebsvermögen, wo wir 102 Millionen über Vorjahr liegen. Also das zeigt auch, dass wir bei der Cashflow-Performance uns durchaus besser schlagen. Aber um das Ganze noch mit mehr Detail und Einblicken zu versehen, übergebe ich jetzt das Wort an Christian Bayer.
Ja, vielen Dank, Olaf, und guten Morgen, meine Damen und Herren. Lassen Sie uns eingangs einen Blick auf die Entwicklung des Umsatzes im dritten Quartal werfen. Diese war gegenüber dem Vorjahresquartal insbesondere durch negative Effekte aus der Osterverschiebung geprägt. Davon waren beide Geschäftssegmente beeinträchtigt, allerdings weniger auf der Wholesale-Seite und signifikanter auf der Realseite. Insgesamt haben wir flächenbereinigt einen leichten Rückgang von minus 0,5% zu verzeichnen, wobei die eben erwähnten plus 1% bei Metro Wholesale und minus 6,6% bei Real diese Entwicklung ausmachen. Der berichtete Umsatz in Euro lag bei minus 3,7% und das ist insbesondere bedingt durch negative Währungseffekte in Russland und der Türkei. Im Q3 hatten wir weiterhin einen sehr positiven Trend für beide Vertriebslinien bei der Belieferung und im Online-Geschäft. Bei Metro Wholesale setzt die Dynamik des Belieferungsgeschäfts sich weiter fort. Derzeit kommen wir dort auf einen Umsatzanteil von ca. 19% und sind auch im dritten Quartal zweistellig prozentual gewachsen. Gleichzeitig wuchs das Online-Geschäft bei Real bezogen auf den Bruttowarenwert. Das heißt, alle Waren, die auch über den Marktplatz laufen, inklusive Transaktionen zwischen Dritten auf dem Online-Marktplatz, um etwa 58%. Und in der Umsatzentwicklung von Real Online sehen Sie dann ca. 30% Steigerung, das inzwischen dann 2% des Real-Gesamtumsatzes ausmacht. Im dritten Quartal lag das EBITDA ohne Ergebnisbeiträge aus Immobilientransaktionen bei 302 Millionen Euro und damit 77 Millionen Euro unterhalb des Vorjahresergebnisses. Die wesentlichen Ursachen des Rückgangs waren die negativen Effekte aus der Kündigung des Zukunftstarifvertrages bei Real sowie einmalige Anlaufkosten im Segment Sonstige. Ein weiterer Faktor sind negative Währungseffekte in Höhe von 18 Millionen Euro. Bei Metro Wholesale konnte das EBITDA auf Basis konstanter Wechselkurse um 6 Millionen Euro gesteigert werden. Und die insgesamt positive Entwicklung wurde von Westeuropa, Osteuropa und auch von Asien getragen. Zudem spiegelt sich auch die positive Trendverbesserung in Russland samt eines positiven Einmaleffektes von ca. 10 Millionen Euro wider. In den ersten 9 Monaten ging das EBITDA ohne Ergebnisbeiträge aus Immobilientransaktionen und bei konstanten Wechselkursen um minus 1,6% zurück. Obwohl wir in der Gesamtjahresprognose eine Entwicklung leicht über Vorjahr angegeben haben, liegen diese Zahlen dennoch im Rahmen der Erwartungen, da das vierte Quartal stark von den Sonderfaktoren im Vorjahr in Verbindung mit der Aufteilung profitieren wird. Lassen Sie uns nun einen Blick auf die Geschäftsentwicklung insgesamt im neuen Monatszeitraum werfen, in dem die Metro ein solides Geschäftsergebnis erreicht hat. Ostereffekte wie in Q2 und Q3 spielen hierbei selbstredend keine Rolle mehr. Den flächenbereinigten Umsatz hat Metro in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres um 0,7% gesteigert, nach 0,5% im Vorjahr. Getragen wird dieses Wachstum von Wholesale, das mit 1,2% ein flächenbereinigtes Plus leicht über Vorjahr ausweist. Bei Real zeigt der Trend in die richtige Richtung und das flächenbereinigte Umsatz, die Umsatzentwicklung hat sich bisher ungefähr besser als im Vorjahr entwickelt, auch wenn er mit 1% weiterhin rückläufig ist. Beim berichteten Umsatz schlagen auf Gruppen- und Großhandelsebene insbesondere negative Wechselkurseffekte zu Buche. Bei der Belieferung und im Online-Geschäft zeigen sich auch im neuen Monatszeitraum deutliche Zuwächse. Bei der Ergebnisentwicklung verzeichnete Metro im neuen Monatszeitraum einen Rückgang, der maßgeblich auf negative Währungseffekte sowie Ergebnisbelastungen im Zusammenhang mit der Kündigung des Zukunftstarifvertrages bei Real zurückgeht. Auch der Umsatzrückgang in Russland hatte einen Effekt, der allerdings im dritten Quartal im Vergleich zum Vorquartal durch eingeleitete Maßnahmen gemindert werden konnte und insgesamt erreichte damit das Ergebnis vor Abschreibungen EBITDA ohne Ergebnisbeiträge aus Immobilientransaktionen im 9-Monats-Zeitraum 17-18 insgesamt 1.063 Millionen Euro nach 1.121 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Bei der Marge zeigt sich eine Entwicklung auf Vorjahresniveau und die EBITDA-Marge ohne Ergebnisbeiträge aus Immobilientransaktionen lag in den ersten 9 Monaten bei 3,9% versus 4,0% im Vorjahreszeitraum. Wenn wir uns nun die Entwicklung in den einzelnen Regionen im dritten Quartal anschauen, startend mit Deutschland. Bei Metro Deutschland stieg der flächenbereinigte Umsatz bereinigt um die Osterverschiebung um 1,5% und hier haben wir erneut Warenkorb und Frequenz der Horeca-Stammkunden hinzugewinnen können und bestätigen damit den kontinuierlichen Fortschritt bei Metro Deutschland. Auch die EBITDA-Marge in Deutschland war weitgehend stabil. Bei Metro Wholesale Russland bewegt sich die flächenbereinigte Entwicklung nach wie vor im negativen Bereich. Allerdings lässt sich mit minus 3,2% im dritten Quartal eine deutliche Verbesserung gegenüber den minus 8,8% im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres erkennen. Diese Verbesserung resultiert teilweise aus den von uns eingeleiteten Maßnahmen, die im Rahmen unserer Erwartungen erkennbar erste Wirkung zeigen. Hinzu kommen allerdings auch die sehr guten Ergebnisse der diesjährigen Metro Expo und in geringerem Umfang auch positive Effekte durch die Fußball-WM in Russland. Wir haben auch gesehen, dass die Kundengruppe Trader, das heißt die unabhängigen Händler, im dritten Quartal die größte Verbesserung gezeigt hat, nachdem sie zuvor von allen Kundengruppen die negativste Entwicklung aufzuweisen hatte. Und zu guter Letzt war das dritte Quartal das erste im Jahr 17-18, in dem das Geschäft in Russland Volumenwachstum verzeichnete. Auch wenn es noch ein früher Zeitpunkt ist, sind wir doch sehr zuversichtlich, dass unser Plan die richtigen Maßnahmen umfasst und die großen Chancen im russischen Markt für unabhängige Händler und Horeca nutzen zu können. Auch das EBITDA bei konstanter Währung lag über dem Vorjahr. Allerdings, wie erwähnt, umfasst dies einen positiven Einmaleffekt, der ca. 10 Millionen Euro ausmacht. Darum bereinigt ging die EBITDA-Marge im Jahresvergleich um 1 Prozentpunkt zurück. Dies ist hauptsächlich bedingt durch einen Rückgang der Bruttomarge aufgrund von Preisinvestitionen ohne die vollständige Volumenreaktion, die wir in unseren Maßnahmen in diesem Bereich erwarten, sobald insbesondere das Buy More Pay Less-Programm in Schwung gekommen ist. Deutliche Verbesserung gegenüber dem zweiten Quartal resultiert aus einigen ersten Kosteneinsparungen, insbesondere bei den Personalkosten, sowie durch eine verbesserte relative Kostenbasis infolge der wesentlich weniger negativen flächenbereinigten Umsatzentwicklung. Wenn wir nun auf Metro Westeuropa übergehen, betrug dort das flächenbereinigte Wachstum nach Bereinigung um die Osterverschiebung 1,1%. Verglichen mit dem dritten Quartal im Vorjahr profitierte der berichtete Umsatz nicht mehr von der erstmaligen Konsolidierung der ProAPRO-Übernahme, die sich inzwischen vollständig gejährt hat. Gleichzeitig verbesserte sich die EBITDA-Marge um 50 Basispunkte. Dies ist erneut getrieben durch die Neuaufstellung der Sortimente in Frankreich, aber auch durch Kosteneinsparungen in Spanien. Bei Metro Osteuropa sorgte das Quartal erneut für eine signifikante Verbesserung des flächenbereinigten Wachstums, das bei 6,2% lag. Diese Entwicklung ist hauptsächlich auf das weiterhin starke Tradergeschäft in Rumänien und der Ukraine, aber auch auf das starke Horeca-Wachstum in der Türkei zurückzuführen. Bedingt durch negative Wechselkurseffekte, insbesondere in der Türkei, stieg der Umsatz insgesamt nur um 0,9%, was die starke operative Dynamik nicht zureichend widerspiegelt, denn in lokaler Währung wuchs der Umsatz um fast 6%. Die EBITDA-Marge mit 5% ist im Jahresvergleich keiner nennenswerten Veränderung darstellend und die Lohnindexierung, die wir im Q2 bezüglich der Tschechischen Republik und der Slowakei gesehen haben, konnten wir in diesem Quartal durch operative Verbesserungen in Polen und anderen Ländern ausgleichen. In Asien verzeichnete der Großteil der Länder ein positives flächenbereinigtes Wachstum und die EBITDA-Marge hat sich um 50 Basispunkte erhöht, insbesondere aufgrund des wachsenden Kostenbewusstseins in Indien und in China. Gehen wir nun über zu Real. Real verzeichnete eine Entwicklung, wenn man die Osterverschiebung herausrechnet, von minus 2,7% flächenbereinigtes Umsatzes. Und die Rückläuferentwicklung ist insbesondere auf die hohe Wettbewerbsintensität des Markts in Deutschland, das sehr heiße Wetter, insbesondere während dieses Quartals und eine temporär begrenzte Warenverfügbarkeit zurückzuführen. Das EBITDA ging in diesem Quartal auf minus 7 Millionen Euro zurück. Darin spiegeln sich hauptsächlich die negativen Effekte durch die Kündigung des Zukunftstarifvertrages wider. Im Segment Sonstige ging das EBITDA ohne Ergebnisbeiträge aus Immobilientransaktionen auf minus 36 Millionen Euro zurück, was sich insbesondere auf einmalige Anlaufkosten in Höhe von etwa 15 Millionen Euro für einen neuen Lagerstandort in Deutschland zurückführen lässt. Wenn wir in der Gewinn- und Verlustrechnung weiter nach unten gehen, sehen wir, dass das EBIT analog der Entwicklung des EBITDA gegenüber dem Vorjahr geringer ausfällt. Das verbesserte Finanzergebnis gegenüber dem Vorjahr resultiert aus einem negativen Wechselkurseffekt im Vorjahresdritten Quartal. Die Steuerquote für die 9-Monats-Periode liegt im Rahmen von Q2 und unterhalb der Steuerquote des Vorjahres. Insgesamt lag das Ergebnis je Aktie im dritten Quartal 17/18 unter dem Wert des vorigen Jahres und in der 9-Monats-Periode ist das Ergebnis je Aktie auf dem Niveau des Vorjahres. Und das ist sogar trotz der Verschiebung bei den Ergebnisbeiträgen aus Immobilientransaktionen und negativen Wechselkurseffekten. Abschließend noch kurz einige Worte zum Free Cashflow. Dieser lag 62 Millionen Euro über dem Vorjahreswert. Das ist insbesondere durch deutliche Verbesserungen im Nettobetriebsvermögen, dort vor allem durch Real und Russland getrieben. Die Investitionen sind circa um 50 Millionen Euro zurückgegangen, dies aus Wholesale und aus Real. Und damit haben wir einen Free Cashflow in vereinfachter Darstellung mit 242 Millionen Euro. Die Nettoverschuldung liegt insgesamt bei 3,9 Milliarden Euro und damit leicht oberhalb des Vorjahreswertes. Das war die kurze Zusammenfassung zu den wichtigsten Kennzahlen und ich übergebe nun gerne zurück an Olaf Koch für die weiteren strategischen Ausführungen.
Ja, vielen Dank, Christian. Und lassen Sie mich, bevor ich auf einzelne Einheiten intensiver eingehe, nochmal grundsätzlich unsere strategische Ausrichtung verdeutlichen. Wir sind im Schwerpunkt Großhändler und diese Ausrichtung auf dieses Geschäft wird in den kommenden Jahren noch massiv weiter ausgebaut, und zwar auf die beiden Zielgruppen Horeca, also Gastronomie und Hotellerie, sowie der unabhängige Handel. Da können wir heute schon verzeichnen, dass wir in der Relevanz in vielen Märkten erheblich zulegen. Das ist auch der Grund für die durchaus erfreuliche Geschäftsentwicklung in vielen Regionen und der nachhaltige und anhaltende Wachstumskurs, den wir verzeichnen können in Deutschland, Westeuropa, Osteuropa und Asien. Und genau das wollen wir in den kommenden Quartalen weiter ausbauen, aber immer ganz klar mit dem Ziel und der Ambition, unser Profil als Großhändler noch deutlicher zu verankern. Denn wir gehen von einer sehr, sehr attraktiven Chance
aus in all diesen Märkten. In Russland werden wir weiter daran arbeiten, den Umsatztrend zu verbessern, und zwar nach der gleichen Logik. Dort ist der unabhängige Handel und die Gastronomie unsere Zielgruppe. Und ich werde Ihnen gleich erklären, wie wir uns für diese beiden Zielgruppen besser positionieren. Wir haben eine sehr erfolgreiche Entwicklung in den letzten Jahren vollzogen in der Belieferung. Wir machen dieses Jahr knapp 5 Milliarden Euro Belieferungsumsatz mit steigenden Profitabilitäten, mit einer positiven Ausrichtung für die kommenden Jahre und einem höheren Anteil an Online-Bestellungen. Das heißt, immer mehr Kunden nutzen unsere digitalen Frontends, um ihre Bestellungen durchzuführen. Und das ist auch gleich die Überleitung zum Thema Onlinehandel, der natürlich extrem gut funktioniert bei Real und ein Stück weit für uns auch die Inspiration ist, ähnliche Dinge im Großhandel jetzt zu starten. Genauso wie wir davon überzeugt sind, dass die Digitalisierung der kleinen Unternehmer im Großhandelsgeschäft eine der ganz, ganz großen Opportunitäten ist für Metro, sich ein Stück weit einzigartig zu machen in Bezug auf höheren Wertbeitrag für das Geschäft unserer Kunden. Und last but not least, die Umsetzung von Krefeld war ein absoluter Erfolg. Die Zahlen sind weiterhin nachhaltig gut. Jetzt geht es darum, daraus zu lernen und modulare Applikationen zu entwickeln, die deutlich weniger Investitionen brauchen, aber eben auch positive Impulse beim Umsatz setzen. Und genau daran werden wir auch weiterarbeiten. Aber fangen wir mit Russland an. Neben der Tatsache, dass wir ein paar gute Fortschritte verzeichnen konnten, ist es immer wieder wichtig, auch nochmal daran zu erinnern, warum ist Metro eigentlich so überzeugt von diesem Markt? Wir sind deshalb so überzeugt von diesem Markt, weil er ein unglaublich großes Potenzial bietet im Großhandel. Sie sehen auf der mittleren Zeile auf diesem Blatt die Größe der Sektoren, die wir adressieren. Der unabhängige Handel in Russland generiert 76 Milliarden Euro und nach Euromonitor wird er die kommenden Jahre ca. 3% wachsen. Prozentual mag der Anteil an unabhängigen Händlern zurückgehen, aber das absolute Volumen ist immer noch unglaublich groß. Wir decken momentan ca. 1 Milliarde von diesen 76 ab. Gastronomie ist relativ klein, verglichen mit der Größe des Landes. 15 Milliarden Euro, aber auch hier sind die Wachstumschancen für uns noch erheblich. Ganz entscheidend für die Entwicklung unserer Geschäfte ist am Ende immer die Motivation und die Präsenz unserer Leute, sowohl auf der Ladenebene, als auch im Vertrieb, draußen im Außendienst, als auch logischerweise im Management. Wie Sie wissen, erheben wir diesen Engagement-Faktor seit Jahren systematisch mit einer externen Agentur, Aon Hewitt, und daraus resultiert dann der Employee Engagement Index. In Russland ist der auch dieses Jahr wieder bei 85. Das heißt, trotz der erheblichen und auch schmerzhaften Rückschläge, die wir hatten, haben wir dort eine voll motivierte und engagierte Mannschaft, die mit Hochdruck daran arbeitet, den Trend zu verbessern. Und er hat sich verbessert, wie Herr Bayer ihn gerade schon erläutert hat. Ich glaube, es ist wichtig, ein Stück weit mit ein bisschen Demut an die Zahl ranzugehen. Wir haben profitiert von dieser Einmalzahlung im EBITDA. Und wir haben auch ein bisschen Rückenwind gehabt durch eine sehr erfolgreiche Veranstaltung, nennt sich Metro Expo. Das ist eine Messe, bei der wir an Profikunden verkaufen und dieses Jahr erhebliche Zuwächse erzielen konnten. Und natürlich haben wir ein bisschen profitiert von der Weltmeisterschaft, wenngleich die in der Regel für die Gastronomie gar nicht so ausschlaggebend ist. Aber da muss man sicher auch sagen, die minus 3,2 könnten auch eher mit einer minus 4,2 dastehen, wenn man diese Effekte bereinigt. Wenn man sich dann auf die Maßnahmen konzentriert, die eingeleitet wurden, dann ist der Fortschritt sehr ermutigend und er übertrifft auch ein Stück weit unsere Erwartungen. Denn wir haben im Frühjahr, als der neue Operating Partner die Aufgabe übernommen hat, festgestellt, wir sind nicht klar genug im Sortiment und nicht klar genug in der Preispositionierung und haben das sogenannte Buy More, Pay Less angestoßen. Das ist ein Programm, das vor allen Dingen Profikunden motiviert, größere Volumina zu kaufen, mit natürlich dann erheblichen Preisvorteilen. Wir haben mittlerweile die Hälfte des Sortimentes, das wir im Großhandel vermarkten, über eine solche Formel im Markt appliziert. Und wie Sie sehen können, ist es uns da sogar gelungen, diesen Umsatz für diese Sortimente schon über das Vorjahr zu bewegen. 2,1% über Vorjahr. Der Volumenanstieg ist natürlich sogar noch größer, weil wir entsprechend auch in Preise investiert haben. Das ist für uns auch einer der wesentlichen Gründe, warum wir im letzten Quartal schon angefangen haben, die Trendumkehr einzuleiten. Man muss dazu sagen, wir sind bei den existierenden kaufenden unabhängigen Händlern sehr erfolgreich. Wir sehen eine bessere Anzahl von Besuchen. Wir sehen eine höhere Umsatzstärke pro Einkauf. Die Kernpriorität jetzt für die kommenden Wochen wird sein, Kunden zurückzugewinnen, die wir in den Vorjahren verloren haben. Wir haben auch eine andere Initiative, die ich vorher schon ansprach, nämlich diese unabhängige Franchise-Lösung, wo wir einem Händler eine Marke geben, Marketing-Support und auch Know-how-Support. Das Format nennt sich in Russland Fasol. Und wir sind in den letzten Jahren sehr vorsichtig gewesen, dieses Modell auszutarieren, um Kosten und Nutzen auch in Balance zu bringen. Und wie Sie jetzt sehen, haben wir in den letzten Monaten erheblich zulegen können in der Anzahl von ausgerollten Fasol-Stores, aber auch in der Anzahl an unterschriebenen Verträgen. Damit haben wir auch Kurs genommen auf unser Ziel 2020, 3000 Franchise-Stores in unserem Programm zu haben. Warum ist es gut? Das ist deshalb gut, weil der Anteil der Umsätze, den diese Händler mit uns dann auch betreiben, signifikant steigt. Wir machen das auch im Übrigen zum Gegenstand des Vertragsinhaltes mit diesen Händlern. Wir haben auf der anderen Seite ganz unten angefangen, die Kosteneffizienzmaßnahmen noch weiter zu steigern. Unsere Kollegin CFO in Russland ist da ganz federführend unterwegs und wir haben ein Shared Service Center in Samara aufgebaut, mit dem wir eine ganze Reihe von Prozessen zentral abdecken werden, damit die Kosten an den Standorten, aber die Kosten senken, aber die Qualität zeitgleich erhöhen. Und ein ganz wesentlicher Punkt, warum wir zuversichtlicher auch aus diesem Quartal gehen, ist, das neue Team ist an Bord, der neue Chief Customer and Commercial Officer Martin Schumacher, vormals CEO in der Ukraine, und der neue COO, der Vertriebschef Patrice Genet, war vorher Vertriebschef in China, sind beide seit Anfang Juli an Bord. Insofern haben wir eins unserer stärksten Management-Teams in der ganzen Gruppe jetzt in Russland am Werk und das gibt uns eine Menge Zuversicht. Wenn wir dann auf Deutschland schauen, dann ist es wie gesagt bemerkenswert, dass es uns gelingt, in der Umsatzentwicklung jetzt nachhaltig den Umsatz Like-for-Like zu steigern, jetzt schon einige Quartale in Folge. Es ist aber auch extrem wichtig, nochmal zu betonen, dass es letztendlich nur mit motivierten Leuten geht. Und auch hier ist der Engagement-Index ein relevanter Erfolgsfaktor und der ist um 11 Punkte nach oben gegangen, von 55 auf 66. Das geht sicherlich auch einher mit der Einschätzung aller Beteiligten, dass wir es sehr, sehr ernst meinen mit dieser Ausrichtung, wir wollen der führende Marktplatz für Gastronomen werden. Und das kann man in den umgebauten Märkten immer deutlicher sehen. Und zwar sowohl, was die Sortimente angeht, als auch, was das Layout angeht. In unserem Markt in Düsseldorf, zu dem wir Sie herzlich einladen, ihn mal zu besuchen, haben wir das wahrscheinlich auf die radikalste Art und Weise mittlerweile umgesetzt. Nur ein Beispiel, der ehemalige Eingang für Goldkartenkunden ist ein Gastronomiekundeneingang geworden. Der Kunde, der in der Gastronomie tätig ist, hat hier immer privilegierten Zugang. Es ist immer ein Verkaufsberater vor Ort, der fachkundig Hilfe leisten kann, wenn Fragen existieren, Unterstützung notwendig ist. Das Layout des Stores wurde so geändert, dass der Einkaufsweg für den Gastronomiekunden deutlich kürzer und damit deutlich weniger zeitaufwendiger ist. Der Checkout, das heißt die Kasse, wurde ausgebaut, um Gastronomen auch das Bezahlen und dann das Verlassen des Stores deutlich kurzweiliger zu machen. Wir haben eine ganze Reihe von neuen Dienstleistungen wieder integriert, die wir früher mal hatten, zeitweise in Deutschland zumindest aufgegeben haben, aber jetzt wieder einführen, wie zum Beispiel das Portionieren und Schneiden in beiden Abteilungen Fisch, genauso wie Fleisch, ist eine der Dienstleistungen, die unsere Kunden natürlich auch nachfragen. Und wir haben eine ganze Reihe von Mise en Place und Convenience-Produkten ins Sortiment aufgenommen. Das sind solche Artikel, die der Kunde direkt verarbeiten kann. Das heißt also schon geschältes Gemüse, geschnitten, portioniert, vorgefertigt. Warum ist das wichtig? Das ist wichtig, weil die Personalintensität in der Gastronomie hoch ist, das verfügbare Personal immer knapper wird und somit Lösungen gesucht werden, um wirtschaftlicher und hochqualitativ arbeiten zu können. Also deshalb, Sie hören aus meinen Worten heraus, die Zuversicht wächst, wenngleich wir mitnichten sagen, dass wir schon voll das Potenzial ausschöpfen, das in diesem Markt existiert. Ich glaube, da haben wir noch einiges zusätzlich zu erarbeiten, aber die Chancen stehen ziemlich gut, dass wir auch in Deutschland uns so positionieren können wie in anderen west-südeuropäischen Märkten. Die Erfolge in den anderen Regionen, die Herr Bayer auch an Zahlen festgemacht hat, sind maßgeblich natürlich geprägt davon, dass wir in Summe heute ein Engagementniveau haben, wie es die Metro noch nie hatte. Wir haben einen Engagement-Index jetzt von 78, das ist nochmal 2 Punkte höher als im Jahr davor. Und gemessen an dem, was man so an Benchmark-Zahlen hat, liegen wir erheblich über dem Handelsdurchschnitt, der bei 63 liegt. Das ist nicht nur bemerkenswert, sondern das ist für uns natürlich ein Katalysator für Wertschöpfung. Das einhergehend mit einer extremen Fokussierung auf Kundenzufriedenheit durch die Nutzung unseres NPS-Tools, das ist der Net Promoter Score, bei dem wir systematisch Kunden befragen zu ihrer Zufriedenheit, ist eine Kombination, die unglaublich viel Vitalisierung ermöglichen wird. Wir haben das NPS-Werkzeug heute eingesetzt in nahezu allen Ländern, in 24 Ländern, über 600 Märkten. Wir lösen damit unser eigenes Tool, das wir 2013 eingeführt haben, ab und sind jetzt noch viel präziser in der Lage, auf Verbesserungsvorschläge oder Kritikpunkte oder durchaus berechtigte Meldungen von gewissen Ineffizienzen aufzuheben. Damit sind wir mit dem NPS-Tool auch in der Lage, für die kommenden Jahre diesen Trend fortzusetzen, den wir jetzt schon seit einer ganzen Weile verzeichnen können. Wir sind jetzt ja mittlerweile im 5. Jahr des Like-for-Like-Wachstums und das setzt sich sogar nochmal deutlich stärker fort, wenn man sich auf die Zielgruppen konzentriert, die wir am meisten bedienen wollen. Das ist ja im Wesentlichen der Gastronomiekunde. Wir wachsen in der Gastronomie mit 3,3% und bei den unabhängigen Händlern wachsen wir mit 3,7% und auch der Food-Anteil ist weiter positiv. Wir wachsen also auch hier besser als auf Gruppenebene im Gesamt-Like-for-Like. Das ist eine Einschätzung, die aus unserer Sicht noch nicht von allen Beobachtern so wahrgenommen wird, denn die Zusammensetzung unseres Umsatzes geht immer stärker auf eine hohe Relevanz bei diesen strategischen Großhandelsgruppen hin. Warum ist das so entscheidend? Das ist deshalb entscheidend, weil diese Kunden einen viel höheren Grad an Loyalität haben. Das heißt, der Anteil der wiederkehrenden Umsätze ist höher. Je größer unsere Relevanz in der Gruppe ist, umso größer ist auch der Warenkorb. Je größer der Warenkorb, umso attraktiver die damit verbundene Marge. Das heißt, in Summe sind wir sehr zuversichtlich, dass wir als Großhändler damit auch bessere Wirtschaftlichkeit darstellen können. Kommen wir dann zu Real. Und bei Real würde ich klar nochmal den Schwerpunkt auf das Thema Tarif legen. Da sind wir entsprechend bei der Lösung angekommen, die uns wettbewerbsfähige Kosten für die nahe und die ferne Zukunft ermöglichen wird. Wir haben aber auch vor allen Dingen weiterhin gute Erfolge in dem umgebauten Markt in Krefeld gesehen und sind jetzt dabei, den nächsten Markt in Braunschweig zu eröffnen. Der wird noch dieses Kalenderjahr an den Start gehen und nächstes Jahr werden wir in Bielefeld mit der Betriebstätigkeit beginnen. Sehr ermutigend sind auch die modularen Einsätze von Foodlover, denn die helfen uns mit kleineren Investitionen auch Umsatzsteigerungen zu initiieren. Das Ganze ist eine Formel, die wir jetzt ja schon seit fast 3 Jahren verfolgen. Das ist in der Tat sehr ermutigend. Knackpunkt war, und das war unser Dilemma, diese Formate brauchen mehr Personal. Insofern ist der Durchbruch auf der Tarifseite auch ein Beschleuniger jetzt von unserer Überzeugung, diese Transformation weiter voranschreiten zu lassen. Und das dann auch noch kombiniert mit dem Online-Umsatz. Der Online-Umsatz wächst weiterhin rasant. Der sogenannte Gross Merchandise Value, also der Bruttoumsatz auf der Plattform real.de wächst weiterhin über 50%, knapp 60% haben wir erreicht in diesem Quartal. Das gelingt uns mit jetzt über 12 Millionen Artikeln. Nur mal zur Referenz, ein normaler Real-Store hat 65.000 Artikel. Und damit wird deutlich, wir sind einer der am schnellsten wachsenden Marktplätze hier im deutschen Markt und haben noch nicht mal mehr angefangen, das dafür zu nutzen, mehr Frequenz auf die Fläche zu bringen,
was wir jetzt pilotieren, nämlich dass man eben die Ware, die man bestellt, nicht nach Hause gesendet bekommt und dann im Zweifel den Nachbarn ärgert, der die Ware entgegennehmen muss, sondern die Ware kann jetzt eben komfortabel in den Realmarkt in der Nachbarschaft gesendet werden und man verbindet das Abholen des Paketes mit einem sehr angenehmen Einkaufserlebnis. Wir testen auch das Thema Online-Lebensmittel. Wir sind heute in 15 Städten aktiv. Sie wissen, dass ich bei dem Thema durchaus skeptisch bin und weiterhin skeptisch bleibe, weil die Kosten der letzten Meile sehr hoch sind. Wir haben eine Kooperation mit der DHL, die es uns ermöglicht, das relativ kostenneutral zu machen. Und wir sind der Meinung, wir müssen solche Dinge auch testen und pilotieren, denn es ist klar, dass das ein Wachstumskanal sein kann, wenngleich heute die ökonomische Tragfähigkeit sehr zu hinterfragen ist. Kommen wir dann auf den Ausblick und die Prognose. Dazu muss man sicherlich noch mal ein, zwei Worte sagen zum Thema Immobilien. Denn der aufmerksame Beobachter wird gemerkt haben, dass wir im bisherigen Geschäftsverlauf relativ wenig Immobilientransaktionen vollzogen haben, aber 175 Millionen an Ergebnisbeitrag für dieses Jahr anstreben. Und das ist kein Paradox. Das wird funktionieren, denn wir haben jetzt im Monat Juli schon etliche Projekte in der Umsetzung, wo auch Verträge unterzeichnet worden sind, sodass wir schon über 110 Millionen EBITDA praktisch ankündigen können. Und wir haben weitere Projekte, die gerade in Vorbereitung sind, sodass wir heute klar sagen, wir werden das Ziel, das wir uns gesetzt haben, nämlich auf dem Vorjahresniveau anzukommen, das werden wir erreichen. Und damit komme ich zum letzten Chart der Präsentation, nämlich der Prognose. Wir mussten die Prognose senken und Sie erinnern sich daran, ein wesentlicher Faktor dafür war die erheblichen Kostensteigerungen auf der Personalkostenseite bei Real. Das war schmerzhaft und das war auch natürlich für unsere Unternehmensbewertung erheblich schmerzhaft. Aber der Return dieses Schrittes wird sich absolut auszahlen, weil jetzt die Zukunftsfähigkeit von Real zum ersten Mal im Übrigen seit langer, langer Zeit sichergestellt ist. Und bei 1 Milliarde Personalkosten ist eine 30% Benachteiligung nicht akzeptabel. Die korrigierte Prognose hat auch mit der Geschäftsentwicklung in Russland zu tun. Und so gesehen haben wir im April dann eine neue Guidance herausgegeben, die wir heute vollumfänglich bestätigen. Wir werden beim Umsatzwachstum in lokaler Währung über den 0,5% liegen, auf oder über, und wir werden über den 0,5% beim flächenbereinigten Umsatz liegen in lokaler Währung, und das EBITDA ohne Erträge aus Immobilientransaktionen wird auch leicht über Vorjahr sein. Beim Ergebnis pro Aktie streben wir weiterhin eine Steigerung um 15% an. Damit würde ich meine Ausführungen beenden und wir stehen jetzt für Ihre Fragen zur Verfügung. Vielen Dank.
Sehr geehrte Damen und Herren, wir starten nun mit der Frage- und Antwortrunde. Wenn Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte die Tasten Stern und 1 auf Ihrem Telefon. Möchten Sie Ihre Frage zurückziehen, drücken Sie bitte die Tasten Stern und 2 auf Ihrem Telefon. Für Fragen drücken Sie bitte jetzt Stern und 1. Einen Moment für die erste Frage bitte. Die erste Frage stellt Brigitte Koch von FAZ.
Guten Morgen. Ich habe zwei Fragen. Zum einen, Herr Koch, Sie sagten eingangs, dass Sie die Trendverbesserung in Russland sehen, aber Sie sind mitnichten fertig und das wird eine längere Geschichte oder ein dickes Buch. Wie sieht überhaupt Ihr Zeithorizont aus? Wann glauben Sie, ist Russland wieder da, wo Sie es haben wollen? Und können Sie vielleicht sagen, es ist ja ein weiterer Monat vergangen, ob sich diese Trendverbesserung im Sommer fortgesetzt hat? Dann zweiter Punkt, das Belieferungsgeschäft im Großhandel wächst. Mich interessiert, wie das Ergebnis dieser Geschäftssparte aussieht.
Ja, gerne. Also wir haben, als wir im Mai uns dann zu Russland nochmal positioniert haben im Rahmen der Halbjahresergebnisse, gesagt, wir gehen davon aus, dass wir eine so signifikante Veränderung vornehmen müssen, dass die durchaus einige Quartale, ja tatsächlich auch Jahre dauern wird. Was wir zu dem Zeitpunkt auch im Markt ja artikuliert haben, ist, dass wir dabei erst einmal noch von weiteren Rückschlägen ausgehen müssen.
Das ist jetzt nicht passiert. Das dritte Quartal ist so gesehen auch besser reingekommen als erwartet. Wir haben eine Umsatztrendverbesserung. Wir haben eine Verbesserung bei ganz wesentlichen Kennziffern, die Herr Bayer auch angesprochen hat. Und wir konnten die Ergebnisqualität deutlich stabilisieren. Das geht auch einher natürlich mit den Effizienzmaßnahmen. Ich würde jetzt momentan kein Datum nennen für das Erreichen einer Zielgröße. Wir haben die Dringlichkeit im eigenen Team, zurück zu alter Stärke zu kommen, was die Umsatzentwicklung angeht, aufs Maximum gesetzt. Und so ist das Team auch ausgerichtet. Insofern wollen wir natürlich, dass wir jetzt von Quartal zu Quartal nachweisen können, dass wir insbesondere für den unabhängigen Händler, aber auch für die Gastronomie weiter punkten können, damit also auch dann den Like-for-Like-Umsatztrend verbessern können und letztendlich auch immer darauf achten, dass wir die Ergebnisqualität weiter optimieren. Ich hatte ja vorher gesagt, wir haben im dritten Quartal ein Stück weit ein bisschen Rückenwind gehabt durch einmal eine sehr erfolgreiche Metro Expo und in einem deutlich geringeren Maß durch das Thema Weltmeisterschaft. Wenn man das ansetzt, dann bewegen wir uns auch im vierten Quartal auf diesem Trend weiter und werden sicherlich alles dran setzen, diese weitere Genesung des Geschäftes auch in diesem Quartal zu erreichen. Wenngleich, Frau Koch, ich sage Ihnen das auch so deutlich, wir hier tatsächlich auch sehr stark dazu bereit sind, auch nochmal in die Marge zu investieren, wenn es denn notwendig ist. Das habe ich heute Morgen bei dem Analysten-Call auch gesagt. Insofern, wir sind sehr ermutigt, das darf ich so sagen, von dem doch sehr kurzfristig eingesetzten Trendverbesserungen. Aber wir sind nicht naiv und sagen, das war es jetzt, sondern wir gehen davon aus, dass wir noch etliche Quartale da ganz eng dranbleiben müssen, das zu einer hohen Priorität im Top-Management machen. Aber meine Erwartung ist auch, dass wir weiterhin Quartal für Quartal Fortschritte zeigen können. Insofern ist der Erfolg im dritten Quartal eigentlich die Trendwende. Wir haben einen doch jetzt relativ lang anhaltenden negativen Trend gebrochen und das ist der Grund, warum wir auch mehr Zuversicht an den Tag legen können. Beim Thema Belieferung ist es in der Tat so, dass wir in der Vergangenheit ja immer gesagt haben, wir gehen dem Kunden entgegen. Der Kunde will Belieferung und deswegen müssen wir uns auch entsprechend aufstellen. Wir sind da anfangs sehr hemdsärmlich rangegangen und haben das schon, ich sag mal, durchaus mit der Kenntnis vollzogen, dass wir hier nicht die gleichen Erträge erzielen können. Jetzt sind wir mittlerweile schon sehr weit fortgeschritten. Wir haben einen Top-Profi in der Belieferungssparte, der arbeitet für uns jetzt knapp 2 Jahre. Mit dem sind wir durch alle Stufen der Wertschöpfung. Das fängt an mit der Sortimentsauswahl, der Preispositionierung, dem Picking-Prozess, entweder im Store oder im Depot und dem finalen Auslieferungsprozess durchgegangen, sodass wir jetzt sagen können, wir werden dieses Jahr unsere Profitabilität deutlich steigern, auch damit Geld verdienen. Und damit ist auch der Trend für die Belieferung für die kommenden Jahre einer, der für uns sehr spannend ist.
Dankeschön.
Die nächste Frage stellt Simone Hetz von dpa AFX.
Ja, schönen guten Morgen. Ich habe eine Frage zur Umsatzentwicklung von Real. Da heißt es ja zum einen Ostergeschäft und dann sprechen Sie von einer temporären Beeinträchtigung der Warenverfügbarkeit. Was verbirgt sich denn dahinter? Danke.
Sehr gerne. Also in den 6,6% flächenbereinigter Umsatzreduktion ist ganz wesentlich der Ostereffekt eben reflektiert. Der macht ca. 4% aus. Das ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass für Real die Wochen rund um Ostern an sich die Hauptsaison auf der Seite sind und die waren in diesem Fall nicht im Q3, sondern im Q2, anders als im Vorjahr. Und bezüglich der temporären Einschränkungen auf der Seite der Verfügbarkeit bezieht sich das auf die komplett neue Logistikstruktur, die wir über die letzten 2 Jahre in Deutschland vorbereitet haben. Dort konsolidieren wir quasi von früher 13 Logistikstandorten auf 8. Und haben jetzt insbesondere in Marl in NRW hier ein sehr großes Lager mit über 235.000 Quadratmetern eröffnet, damit die größte Logistikimmobilie auch in Europa, die in den Budget und auch der zeitlichen Komponente vollständig im Plan gewesen ist. Und was wir jetzt im Q3 gesehen haben, sind eben wichtige quasi Start-up-Investitionen, die wir dort getätigt haben, die dann an der einen oder anderen Stelle gerade im urlaubsintensiven Mai dazu geführt haben, dass wir an der einen oder anderen Stelle sowohl Warenverfügbarkeitsthemen hatten als auch Zusatzkosten, um dort sicherzustellen, dass es weitestgehend gut läuft, und haben jetzt per Ende Juni all diese Start-up-Schwächen quasi aufgeräumt und schauen damit sehr positiv auf die Lagerstruktur, wie wir uns dann in der Zukunft aufgestellt haben.
Okay, danke.
Die nächste Frage stellt Annette Becker von Börsenzeitung.
Ja, guten Morgen. Ich habe auch eine Frage, und zwar wüsste ich gerne, was dieser Sondereffekt von 10 Millionen in Russland ist.
Der Sondereffekt von 10 Millionen in Russland bezieht sich insbesondere auf eine Einigung mit der Seekonomy AG. Diese hatten bisher bei uns ein Shop-in-Shop-Konzept bezüglich Consumer Electronic in den Stores, und nach deren Einigung bezüglich einer Transaktion zum russischen Geschäft hat sich daraus eben eine Auflösung dieses Geschäftes ergeben. Damit geht es um eine Kompensationszahlung, eine Abstandszahlung. Wir gehen allerdings davon aus, dass wir diese Flächen in guter Art und Weise weiterhin bewirtschaften können, mit dann den eigenen Ressourcen im Metro-Bereich, wobei natürlich Consumer Electronics in der Zukunft weniger Relevanz haben wird, wenn wir uns auf die Trader- und Horeca-Kunden in unseren Metro-Stores kaprizieren.
Darf ich da noch eine Zusatzfrage stellen?
Gerne.
Ist das eine einmalige Kompensationszahlung gewesen?
Ja, das handelt sich um eine einmalige Abstandszahlung von einem existierenden Vertrag und wird dann in der Zukunft nicht mehr vorkommen. Wir sind jetzt gerade schon dabei, diese Flächen entsprechend dann neu umzustellen und eigen über Metro zu bewirtschaften.
Danke.
Die nächste Frage stellt Ulrike Dauer von Dow Jones.
Ja, guten Morgen allerseits. Vielen Dank. Sie berichten von den starken Steigerungen beim Online-Umsatz und auch beim Belieferungsgeschäft. Es ist aber bei Real zum Beispiel nach wie vor immer nur noch 2%. Wo wollen Sie da eigentlich hin? Wann soll das mal ein signifikanter Beitrag werden? Dankeschön.
Ja, das ist absolut valide, was Sie sagen. Man muss natürlich sich vor Augen führen, dass wir in der Tat alles Mögliche versucht haben in den letzten Jahren, um online bei Real zu punkten. Das Team hat da keine Alternative ausgelassen. Wir haben im Jahr 2016, im Kalenderjahr 2016, Größenordnung 50 Millionen Umsatz gemacht. Das war damals die Größenordnung, in der wir uns bewegt haben. Wir haben dann in 2016 Hitmeister erworben, und Hitmeister ist ein vollumfänglicher Marktplatz. Und letztendlich war das ein Stück weit die Akquisition, die uns in eine komplett neue Dimension katapultiert hat, was Know-how und kommerzielle Kompetenzen angeht, ein Online-Geschäft zu betreiben. Warum? Weil ein Marktplatz davon lebt, ein möglichst breites Sortiment anzubieten. Das können wir heute leisten, weil wir über 5000 Händler live geschaltet haben und diese über 12 Millionen Artikel. So haben wir das Kalenderjahr 2017 schon mit über 150 Millionen abgeschlossen, und wir nehmen dieses Jahr Kurs auf 300 Millionen. Das heißt, Sie können daran festmachen, dass wir in der Tat auf einem sehr niedrigen Niveau kommen, aber mit erheblichen Wachstumsraten rechnen dürfen, auch für die nähere Zukunft. Und deswegen ist aus unserer Sicht dieses Realmodell letztendlich auch so vielversprechend für den Transfer auf den Großhandel. Denn da liegen eine Menge Erfahrungen und Erkenntnisse drin aus diesem Unterfangen, die wir jetzt auch an anderer Stelle nutzen wollen. Wir haben das Ziel, unsere Online-Präsenz erheblich zu erweitern in zwei Arten. Das eine ist Online-Handel und das andere ist digitale Tools für Kleinunternehmer.
Zielgröße für den Anteil am Umsatz?
Haben wir keine Public ausgegeben, aber wenn ich jetzt schon sage, wir streben dieses Jahr Richtung 300 Millionen im Gross Merchandise Value, dann werden wir auch in nicht allzu ferner Zukunft die 5% erreichen, und von dort aus geht es weiter. Also ich sehe momentan noch nicht, wo wir eine Grenze setzen sollten. Der Trend ist so, dass wir sagen können, wir haben hier im wahrsten Sinne positive Wachstumsschmerzen.
Untergrenzen, danke.
Sofern es weitere Fragen gibt, bitte ich Sie, die Tasten Stern und 1 auf Ihrem Telefon zu betätigen. Herr Stahlschmidt, es liegen keine weiteren Fragen mehr vor.
Dann darf ich mich bedanken für die Teilnahme in unserer Telefonkonferenz und wie immer der Hinweis, wenn weitere Fragen sein sollten, kommen Sie gerne auf uns zu. Ansonsten einen schönen Tag, frohes Schaffen und alles Gute. Bis dann. Tschüss.